Es ist Montag, der 10. Juli.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und normalerweise rede ich an dieser Stelle mit meiner Frau Niki Hassania. Ganz liebe Grüße, aber sie ist gerade in Hongkong und er wiederum ist gerade in Masuren gewesen und glaube ich sogar auch schon wieder zurück in Berlin. Das heißt, soweit ich meine Geografiekenntnisse abgeklopft habe, ist das näher an mir dran als Hongkong. Ansonsten ist er ein Mann, der also auch emotional sehr nah an meiner Frau ist. Hajo Schumacher ist da. Hallo.
Es ist eine große Ehre, heute mal deine Niki sein zu dürfen.
Toll,
ich
oder?
Mein Bestes. Ja.
Übrigens, gestern vor 20 Jahren, habe ich gerade noch gesehen, hat Gerhard Schröder seinen Italienurlaub abgesagt und ist in Niedersachsen geblieben aus Protest. Aber es hat doch irgendein italienischer Minister so gegen die Deutschen gehetzt und dann hat Schröder gesagt, ganz ehrlich, besoffen mit einem Negroni kann ich auch hier am Maschsee sitzen bleiben. Wir bleiben, pass auf, Doris, wir bleiben hier schön in Hannover. Konntest du dich daran noch erinnern? Ich habe es echt vergessen.
Ich habe es auch vergessen, aber ich würde dir eine Wette anbieten. Wenn Olaf Scholz diesen Sommer aus dem Urlaub zurückkommt, aus irgendwelchen Gründen oder ihn gar nicht antritt aus solchen Gründen, dann bezahlst du mir Negroni.
Ja,
wenn nicht, bezahle ich dir einen.
Das hört sich sehr, sehr gut an. Übrigens, was ich natürlich, du bist ja nicht nur Chefkolumnist der Funke Mediengruppe, Ajo, sondern du bist ja vor allem auch erfolgreicher Podcaster, wir der Mutmach-Podcast. Und den machst du ja zusammen. Du bist ja im Grunde genommen bist ja nur so ein bisschen so der Co-Host der wunderbaren Suse Schumacher, die aber seit nunmehr 48 Stunden grübelt und darüber nachdenkt, wie das denn wird, wenn demnächst die Witwenrente abgeschafft wird. Das hat ja die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer vorgeschlagen und jetzt rumpelt es natürlich schon wieder ganz heftig in Deutschland.
Und ich glaube, da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt, wie man aus nix jetzt schon wieder so einen Skandal macht. Oh, jetzt will man Millionen von Frauen für ihre Lebensleistung jetzt auch noch und was fällt denen eigentlich ein? Das zeigt einfach, wie dermaßen beschissen unsere Debattenkultur inzwischen funktioniert.
Sie hat ja auch nicht als Wirtschaftsweise gesprochen, sondern sie hat ja explizit gesagt, meine private Meinung ist, das könnte man mal überlegen. Ne?
So, und das ist ja der Punkt, könnte man mal überlegen. Und es gibt ja durchaus Gründe, das zu überlegen, weil es nämlich so eine Ungerechtigkeit gegenüber Alleinstehenden gibt, auch Alleinerziehenden zum Beispiel.
Ja.
Und das kann man sich zumindest einfach mal durch den Kopf gehen lassen und kann mal gucken, so rechnet man das mal durch und was kostet das? Und der Fratscher, der ja auch ein ganz schlauer Wirtschaftsmensch ist, der sagt, ja, das kann durchaus Teil einer Rentenreform sein und an einigen Stellen müssen wir auch reformieren. Aber sofort und die CDU und CSU jetzt auch wieder wie auf Knopfdruck.
Da sind ja deren Wählerinnen im Zweifel. Es geht ja dann meistens ja auch eher um ältere Frauen.
Ja, aber es ist so unfassbar unredlich. Weißt du, es ist ein absichtsvolles Missverstehen. Die, die da rumpöbeln, die wissen ganz genau, dass es nicht darum geht, Millionen Frauen.
Kommt das in unserer Gesellschaft häufiger vor, Hajo? Absichtsvolles Missverstehen? Hast du den Eindruck, dass das mal ab und zu passiert?
Ich glaube, inzwischen ist das der Hauptwahrnehmungskanal. Also du guckst einfach bei jedem Thema, wo kann man eine größtmögliche dramatische Opfererzählung dahin kriegen. Und ich finde die Aggression, die wir in Teilen erleben, ob da auf irgendwelchen Konzerten jetzt Flaschen und Steine, jeder Mist eskaliert sofort. Woher kommt denn das? Ich meine, es ist so ein bisschen so dieses Eiwanger, ne? Wir sind Opfer, wir müssen jetzt Revolution machen und wir müssen uns jetzt den Hip-Hop und die Witwenrente und alles müssen wir uns jetzt zurückholen von denen da. Das sind nicht denen da, das bist du auch. Ne? Und wir haben immer gesagt, nee, das mit Trump und diese Polarisierung.
Hajo, wir fangen
und so
doch gerade erstmal an.
Entschuldigung, darf ich mich auch mal aufregen?
Du bist ja schon, also komm, jetzt starten wir erstmal ganz.
Okay.
Hold your horses.
Das hat mich traurig gemacht.
Elton Johns letztes Tourkonzert. This is it. So zitiert der Spiegel. Poplegende Elton John, der hat sich in Stockholm von seinen Fans verabschiedet. Ich hatte die wundervollste Karriere, sagte der 76-Jährige. Sein letztes Tourkonzert wurde eine Reise durch seine mehr als ein halbes Jahrhundert während der Schaffenszeit. Letztes Konzert Stockholm, letzter Auftritt im Rahmen der mehr als 300 Konzerte währenden Farewell Yellow Brick Road Tour. Also man hat den Eindruck, er hat seine Abschiedstournee begonnen mit Mitte 40 und jetzt mit 76 ist die Tour dann auch langsam zu Ende. Sie war übrigens auch sehr einträglich. 816 Millionen Euro hat das angeblich eingebracht. Elton John, großer Mann, übrigens auch einer aus der Kategorie, bei dem man das Gefühl hat und irgendwann sagen wird, man hatte es immer, der Mann ist immer da gewesen und jetzt ist er zumindest nicht mehr auf Tour.
Ich war mal auf einem Howard Carpendale Konzert und da hieß es auch, das ist die Abschiedstournee. Ich glaube, seitdem ja, hat er 17 weitere Abschiedstourneen gegeben.
Ja.
Wie stellst du dir eine Aftershow-Party bei Elton John vor?
Na, hoffentlich ohne Row Zero und K.O.-Tropfen.
Das ja, ist ja nee, da gibt es dann eher so großer Frau und so ja. Sachen, so, die man leicht kauen kann ja. und so. Ja. Aber ich glaube, irgendwas macht der noch, oder?
Ja.
Was ist dein Lieblingslied von Elton John?
Boah, ich vielleicht Tiny Dancer, My Father's Gun finde ich auch sehr, sehr gut.
Ich bin bei Kings and Vagabonds.
Mhm. Ja. Ich finde übrigens auch das Spätwerk This Train Don't Stop Here Anymore auch sehr gute Nummer. Bisschen underrated, weil sehr spät erschien. Aber ganz toller, großartiger Künstler Elton John. Also der ist ja auch immer extrem witzig gewesen. Klammer auf, weil Brite, Klammer zu, positiver Rassismus. Da gab es unter anderem mal diese herrliche Anekdote, dass er bei irgendwelchen MTV oder bei irgendwelchen Awards war und dann war vorher wurde Madonna oder er musste, glaube ich, sagen, wer den Preis gewinnt, er macht den Umschlag auf, bester Live-Act oder so. Und er sagte original, best single live-Act, Madonna, fuck off! Since when is lip-syncing live? Das war großartig.
Außerdem hat er immer zum Glitter gehalten. Das fand ich echt groß. Ne? Auch in Zeiten, total. Als er nicht so angesagt war wie jetzt. Also der hat Stil, der Typ.
Ja, super Typ. Ich hoffe, er ist musikalisch weiter aktiv. Er hat uns allen wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viel gegeben.
Die Schlagzeile des Tages.
ZDF-Sommerinterview, Bundespräsident verteidigt Lieferung von Streumunition durch USA. So zitiert es die Zeit. Frank-Walter Steinmeier spricht sich gegen eine deutsche Blockade der Lieferung von Streumunition aus. Die Ächtung sei richtig, aber die Ukraine müsse sich verteidigen. Er sagt, dass Deutschland in der gegenwärtigen Situation den USA nicht in den Arm fallen dürfe, also die deutsche Regierung. Es sei dennoch richtig, dass diese Art der Munition in Deutschland geächtet werde und sich Deutschland gegen Lieferungen ausspreche. Es ist ja so, dass Streubomben in mehr als 100 Ländern verboten sind, nicht aber in den USA, in Russland und der Ukraine. Wie passend, wie praktisch, denn das sind ja nur die Länder, die an dem Krieg sehr maßgeblich beteiligt sind gerade.
Man muss dazu sagen und wissen, dass der Außenminister Frank-Walter Steinmeier, ich glaube es war 2018, unterschrieben hat, dass diese Streubomben geächtet werden. Ja. Was ich nicht wusste, ist, dass da bis zu 8000 kleinere Bomben, sogenannter Bomblets, freigesetzt werden, die dann so eine riesige Fläche beschießen und die explodieren auch nicht alle. Das heißt, die fallen auf den Boden und wirken wie Minen, also über Jahre lang noch.
Ja.
Und ich finde es von dem Bundespräsidenten echt ein bisschen problematisch, das jetzt zu verteidigen. Er kann ja sagen, ich bin da in einem totalen Zwiespalt, aber jetzt einfach zu sagen, wir dürfen den USA nicht in den Rücken fallen und deswegen ist das jetzt okay, also
ich war auch ein wenig überrascht über die deutliche Positionierung. Gleichwohl bin ich auch immer ein bisschen überrascht über die breite Diskussion in der Öffentlichkeit oder der digitalen Teilöffentlichkeit, was denn jetzt geht und was nicht geht. Ich weiß, es ist nicht ganz vergleichbar mit ein bisschen schwanger gibt's nicht. Trotzdem, manchmal hat man das Gefühl, hier wird nur diskutiert über gute Bomben, böse Bomben. Also als wäre so ein Schlag von so einem Leopard 2 irgendwie so eine bessere Super Soaker-Waffe.
Naja, aber
und
sorry,
die Streumunition ist dann böse.
Ja, aber der Leo 2 ist jetzt nicht in 100 Ländern verboten. Und das diese Biester, und man, da kann man wirklich Biest sagen, sind zu Recht verboten. Und natürlich ist das ein Tabubruch. Mhm. Vor einem Jahr hätte es da einen riesigen Aufschrei gegeben.
Ja.
Ich finde auch zu Recht, und am Ende muss man sagen, warum kommen die jetzt zum Einsatz? Weil die konventionellen Waffen, die geliefert wurden, vom Westen jetzt einfach zur Neige gehen. Ne? Es ist ja, so eine Verzweiflungstat.
Aber und es du bleibt brichst ja ein Tabu. Okay, bleiben wir mal einfach dann in der Terminologie, dass es auch im Krieg Regeln gibt und dass es dann auch da nochmal einen Grad von Menschenrechtsverletzung gibt, der schlimmer ist als der andere. Das ist ja auch okay und das ist ja auch nachvollziehbar und stimmig. Aber trotzdem die Frage, es gibt dann eine Waffe, die extrem hässlich ist und verdammt von allen, bis halt eben auf Ukraine, Russland und die USA. Die ist aber dann okay, wenn die Richtigen in Anführungsstrichen es bekommen. Und dann die ganzen Opfer auf der russischen Seite, möglicherweise
ja,
auch.
Man nennt es, ne? Man nennt es situative Ethik, zumal ganz viele Zivilisten, und das ist ja dann immer der Unterschied, ganz viele Zivilisten potenziell betroffen sind. Und wenn jetzt, um Gottes Willen, aber wenn jetzt die russische Seite sagt, komm, ey, ihr kennt keine Gnade, jetzt schicken wir mal eine kleine Atombombe los, also nicht so eine große, sondern einfach nur mal so ganz gezielt. Ja, auch ein Tabubruch und
ist ja in der Eskalationslogik auch nicht so weit hergeholt.
Ja, ja, eben. Und die moralische Überlegenheit, die ja immer so ein Trumpf des Westens war, die ist zum Teufel.
Gucken mal, wer da spricht.
Paukenschlag in Istanbul, so berichtet die Taz vom Türkei-Besuch von Selenskyj. Der türkische Präsident stellt der Ukraine überraschend einen NATO-Beitritt in Aussicht, aber erst nach dem Krieg. Schweden lässt er weiter zappeln. Der Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj in Istanbul endete am späten Freitagabend mit einem Paukenschlag zur Überraschung des anwesenden Publikums und politischer Beobachter weltweit, erklärte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auf der abschließenden Pressekonferenz. Nach seiner Meinung habe es die Ukraine ganz klar verdient, nach dem Krieg NATO-Mitglied zu werden. Und ein Satz, den ich interessant formuliert fand: Selenskyj, dessen wichtigstes Anliegen beim NATO-Spitzentreffen eine Einladung ins Militärbündnis ist, strahlte über beide Ohren, als der türkische Präsident sagte, als hätte er so ein Ü-Ei gekriegt. Irgendwie, weißt du, wo du denkst, also
ja,
so ein bisschen.
Ist schon, wie, ja, ist also schon interessant, weil Erdogan ja bislang eher so Putin-nah eingeschätzt wurde.
Ja.
Und der fühlt sich jetzt natürlich in einer großartigen Rolle da, ne? Mal wieder so Weltstaatsmann. Ich erkläre der NATO mal, was jetzt hier zu tun ist.
Da ist so ein bisschen der Bouncer, ehrlicherweise, ne? So hier nicht mit den Schuhen, heute nur für Stammgäste und du machst jetzt nochmal die Haare schick, Schweden, weil so kommst du hier nie rein.
Ja, und
so.
Biden hat ja reagiert, der hat ja am Sonntag wohl gesagt, es gäbe so eine Zwischenlösung. Natürlich könne man die Ukraine schon gerade in einem aktuellen Konflikt natürlich nicht zum NATO-Mitglied machen, aber...
Hat er wirklich von der Ukraine gesprochen oder hat er Uganda gesagt? Man weiß es ja.
Man könne eine Zwischenlösung finden, dass man also sämtliche Schutz- und Lieferungsmaßnahmen, die man für ein Normalmitglied ergreifen würde, jetzt auch ergreift, ohne dass es NATO-Mitglied ist. Mit Israel gibt es da auch so ein Abkommen.
Eine privilegierte Partnerschaft.
Und Selenskyj hat ja auch gesagt, er kommt nicht zum NATO-Gipfel, wenn die da irgendwie gar nichts beschließen.
Ja, ja.
Und interessant ist ja auch, dass der Erdogan die ganze Zeit versucht, den Schwedenbeitritt der NATO zu torpedieren. Und die Schweden haben ja reagiert. Die haben ja einen Kurden, der angeblich die PKK irgendwie versucht hat zu unterstützen, jetzt zu 4,5 Jahren verknackt. Und bislang waren die der PKK gegenüber ja relativ freundlich gesonnen. Also
der arme
Kurde
übrigens, ne, der wird da in dem Fall auch so eine Art Bauernopfer. Der sagt ja schönen Dank auch.
Mal sehen, wie dieser NATO-Gipfel ausgeht.
Ja, genau. Aber Selenskyj sagt ja, es muss ja auch konkret was beschlossen werden. Aber es geht ja, da kann man ja sagen, da hat er ganz gute Chancen, dass was beschlossen wird, weil es ist ja der NATO-Gipfel und kein Klimagipfel.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Wetterexperte Kachelmann kachelt gegen Lauterbach. Hitzetipps sind, Zitat, aktive Sterbehilfe. So berichtet es die Bild. Also es gibt Beef, ne, oder wie die Bild sagt, hitziger Hitzestreit um Lauterbach. Beef zwischen Karl Lauterbach und Jörg Kachelmann. Ja, so, weil Karl Lauterbach hatte ja den Bürgern also Hitzetipps, also wie kann man da, muss man da was tun und so. Und da hatte Karl Lauterbach zwei Tipps gegeben und die findet Kachelmann wirklich entsetzlich, hält sie für aktive Sterbehilfe. Erstens, ich zitiere, Wohnung kühl halten, empfiehlt Lauterbach, und weiter verschlossene und verschattete Fenster verhindern, dass sich Räume ungehindert erhitzen. Erst wenn es draußen kühler ist als in der Wohnung, ist Lüften zu empfehlen. Zweitens, anstrengende Tätigkeiten sind bei Hitze besonders belastend und in der heißesten Tageszeit zwischen 11 und 17 Uhr zu vermeiden. Für körperliche Aktivitäten und Erledigungen eignen sich die kühleren Morgen- und Abendstunden. Und da tickt Kachelmann durch. Er sagt, Vorsicht, diese Hitzetipps sind aktive Sterbehilfe. Und jetzt natürlich die Frage an dich, Hajo, du bist ja dieser sehr, sehr alte Mann, an den
Karl
Lauterbach sich da wendet. Wie fühlst du dich? Bei wem fühlst du dich von den beiden mehr abgeholt? Also, Kachelmann oder Lauterbach?
Ganz ehrlich, ich finde das ein bisschen zynisch, weil wo wohnen Menschen, die nicht viel Geld haben? Die wohnen vielleicht auch in Hochhäusern in ihrer kleinen Wohnung, wo die ganze, den ganzen Tag die Sonne drauf knallt. Mhm. Da ist vielleicht gar nichts zu verschatten. Und welche Menschen arbeiten mitten am Tag besonders körperlich? Das sind auch meistens die aus den Leichtlohngruppen, ob das nun Amazon-Boten oder Menschen auf dem Bau sind oder so. Und denen zu sagen, hört mal auf zu arbeiten.
Und macht
eure Wohnung schattig, das ist einfach so unsozialdemokratisch, weil genau die, die es betrifft, die können es am wenigsten. Und es gibt eine total einfache Möglichkeit, Städte abzukühlen, indem man ganz viele Bäume pflanzt.
Ja,
da gibt es Studien, die sagen, durch die Verschattung, die die Bäume ganz natürlich mit sich bringen, kriegst du Städte am ehesten runtergekühlt. Mhm. Und wenn ich mir angucke, wie hier am Wochenende auf der Love Parade wieder Hektoliter von Urin an Stadtbäume abgeschlagen wurden, dann weiß ich nicht, ob das jetzt aktiver Klimaschutz war von wegen Save the Planet.
Übrigens, nur um das noch zu ergänzen, Kachelmann bläst ja ein bisschen ins selbe Horn wie du. Der sagt ja auch, die Tipps kämen von Menschen, die keine Ahnung haben, dass Temperatur und Ozon abends am schlimmsten sind und die in Palästen wohnen, wo man tagsüber so viel Raumvolumen hat, dass man nicht stirbt, wenn man alles zumacht und atmet. Geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, wenngleich du natürlich noch ein bisschen mehr die soziale Frage da aufgemacht hast,
das Thema Ozon. Ich lasse meine Familie fächeln, weißt du? Das ist einfach in einem guten Patriarchenhaushalt so üblich.
Ganz weit vorne.
Die hilflose AfD, so schreibt es Carsten Janz für T-Online, über das Wunder hinterm Deich. In Schleswig-Holstein ist die AfD bemerkenswert schlecht aufgestellt. Zuletzt ist sie sogar aus dem Landtag geflogen. Warum ist das so? Zufall oder doch gute Zusammenarbeit der anderen Parteien? Droht gar eine neue Gefahr? Ja, Daniel Günther ist da in gewisser Hinsicht so eine Art Schattenprimus, möchte man fast sagen.
Ja, die Leila-Strategie, ne?
Das ist doch witzig, oder? Also ich weiß noch genau, du und ich, wir haben vor einem Jahr in Münster bei Apofika auf der Bühne gesessen, haben über all den Quatsch geredet. Also Leila war kurzzeitig danach quasi so die satanischen Verse. Die Münsterländer Kegelbrüder saßen gerade in Malle.
Hatten da Malle den Laden abgefackelt, ja.
Und dann ging es auch noch um Winnetou.
Ja. Ne?
Und Daniel Günther hat doch gerade eben Leila gesungen auf der Kieler Woche im Bayernzelt und hat dann am selben Wochenende auch die Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg eröffnet, wo man auch denkt,
da habe ich mal Ölprinz geguckt. Ist aber ewig her.
Aber ich glaube, das soll auch nicht mehr aufführen. Ne? Das ist ja schon fossiler Fetischismus, der Ölprinz.
Stimmt, Fossilfetischisten.
Ist das Aiwanger, der Ölprinz?
Ich glaube, in Schleswig-Holstein gibt es noch ein anderes Geheimnis. Da gibt es so einen Allparteienkonsens, also alle Parteien außer AfD, dass die sowas wie ein gepflegtes Miteinander etabliert haben. Und alle sind sich einig, wir springen nicht über jedes Stöckchen, das uns da jemand hinhält. Ja? Und dieser ganze Kram mit Zwangsveganismus und dieser Quatsch, den Söder und Monika Huber und Aiwanger da zum Besten gegeben haben, ist natürlich die exakte Gegenstrategie, immer diese Nicht-Themen immer wieder groß zu machen. Und in Schleswig-Holstein haben die halt so eine Kultur entwickelt, wenn die AfD-Vertreter, die ja offenbar im Schleswig-Holsteinischen Landtag auch ziemlich zerstritten sind, wenn die irgendwas sagen, einfach mal gar nicht hinhören, ja, einfach mal elegant ignorieren und denen sagen, ey, ein erwachsener Mensch kann ja einfach auch mal sagen, ey, ihr habt sie nicht alle, und das dann auch mal so stehen lassen und nicht diese Themen, die eigentlich gar keine sind, immer weiter hochzuziehen und damit deren Geschäft zu besorgen.
Plus eine Regierungskonstellation, die sich gegenseitig etwas gönnt, also egal ob jetzt Schwarz-Grün oder die Jamaika-Koalition vorher, dass man gegenseitig sich auch ein bisschen bestätigt und bestärkt in der Regierungskonstellation. Koalition, am Looking at You Ampel, und das ist sicherlich
Habeck,
auch ein Teil.
Habeck hat da gelernt in Kiel, allerdings muss man sagen, Kubicki auch, ne? Also insofern ein bisschen unentschieden.
Ja. Aber eins würde ich gerne nochmal beantwortet wissen, denn also ein Teil des Erklärungsversuches, warum die AfD da in Schleswig-Holstein nicht wirklich reüssieren kann, ist auch, dass die Norddeutschen angeblich so einen kühlen Kopf bewahren würden und deshalb so eine Wut, so eine Frustsammlungsbewegung wie die AfD da nicht wirklich verfängt. Aber dann erklär mir doch mal bitte, warum die Schill-Partei in Hamburg damals Teil der Regierung war. Denn das ist ja im Grunde genommen nichts anderes gewesen als die AfD auf Koks.
Ja, also sie haben es mal versucht und haben festgestellt, hat nicht funktioniert. Mhm. Es gibt ja diesen Glücksatlas, der versucht nachzuweisen, dass im Norden die glücklicheren Menschen wohnen. Ich weise darauf hin, dass viele Kanzler, zumindest die letzten, Scholz zum Beispiel, Nordlicht, Merkel Nordlicht, Schröder Nordlicht, Willy Brandt Nordlicht, Helmut Schmidt Nordlicht.
Tatsache.
Kann kein Zufall sein, oder?
Unterm Radar.
Testzentren überlastet, ugandische Männer stürmen Vaterschaftslabore. Das berichtet NTV. In Uganda lassen derzeit tausende Väter untersuchen, ob die Kinder, die sich als eigene ansehen, tatsächlich biologisch von ihnen abstammen. Auslöser ist der Fall eines Mannes, bei dessen 6 Kindern sich herausgestellt hatte, dass keines von ihm war. Doch das Problem liegt tiefer. Als eine weitere Pandemie bezeichnet Ugandas Minister für Kommunikationstechnologie Chris Baryomunsi den derzeitigen Ansturm auf Ugandas Testlabore, die seit der Corona-Pandemie zumindest in der Hauptstadt an jeder Straßenecke zu finden sind. Doch dieses Mal verlangen die Ugander keine Corona-Tests, sondern Vaterschaftstests. Ja, also das hat wohl damit zu tun, dass es einen Vorfall gab, bei dem ein Vater die Personalausweise und Pässe seiner 6 Kinder als ungültig deklarieren wollte, nachdem er herausgefunden hatte, dass sie nicht seine biologischen Kinder seien. Ein solches Verfahren sei jedoch nicht so einfach möglich, warnte der Ministeriumssprecher nichtsahnend, dass er damit einen Schneeball-Effekt lostreten würde. Und jetzt rennen sie in Uganda die Testzentren ein. Es boomt. Ich weiß nicht, ob die CSU da jetzt auch in Uganda bereits, also teilweise da jetzt auch schon sagt, testen wir mal fröhlich mit. Ich habe keine Ahnung.
Also ich würde mal sagen, Uganda ist überall. Ne? Ich habe mal so Studien gelesen, dass jedes 6. bis jedes 10. Kind nicht von dem Vater ist, von dem es zu sein glaubt.
Ja.
Also Niki und Suse spielen ja durchaus eine Rolle hier als Nicht-Akteurin, aber Zuhörerinnen, und die wissen vielleicht mehr als wir.
Ja, also Niki weiß zum Beispiel, dass meine Tochter nicht von ihr ist. Das war aber relativ früh klar.
Ja, siehst du?
Als sie in die Beziehung kam, stellte sie schon fest, dass er... Ja.
Aber stell dir mal vor, wir würden alle mal unsere Kinder, von denen wir glauben, es sind unsere, wir würden das jetzt alle mal so weltweit überprüfen.
Du meinst wie Boris Becker, als er
die Wäschekammer,
23 Jahren
du?
Sagte, ja, das Kind, also ich glaube, das ist nicht von mir.
Samenraub.
Ja, Samenraub. Mein Gott, das war noch Zeit.
Mann.
Und jetzt hat sie Let's Dance gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Es ist schon spannend. Also man fragt sich natürlich, wo es herkommt. Ja, ich zitiere jetzt einfach mal NTV im Glauben daran, dass das stimmt. In der Gesellschaft ist Polygamie, also in der ugandischen, also anders. Uganda hat eine der höchsten Geburtenraten weltweit. Durchschnittlich bekommt jede ugandische Frau knapp 7 Kinder. So,
Boah.
Und jetzt der nächste Satz. In der Gesellschaft ist Polygamie weit verbreitet und akzeptiert. Nicht nur unter der muslimischen Minderheit. Der Ugander Musa Kasera wurde zu Beginn des Jahres weltweit berühmt. Er hat mit 12 Frauen genau 102 Kinder gezeugt und hat bereits 578 Enkelkinder. Er gibt zu, er kann sich deren Namen nicht alle merken. Also da ist natürlich natürlich für Jack White jetzt in, da ist aber jetzt richtig Alarm im Hause White, da wird jetzt gerade schon wieder der Dieselgenerator der Penispumpe gerade angeschmissen. Also
das da sind ist, da bayerische ist Zustände, ja.
Ja, muss man sagen.
Aber ne? Zahlt er denn auch Unterhalt für seine 112 Kinder?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich weiß es nicht, aber dieser Trend, das ist schon wirklich spannend. An dieser Stelle, weil ja diese Situation so absurd ist, mache ich jetzt gerne mal den schönen angloamerikanischen Wortwitz meiner Frau, die in solchen Situationen gerne sagt, you gonna be kidding me. Ne? Und da machen sich jetzt alle mal Gedanken drüber, was das bedeutet.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Frau fällt vom Wagen, Olaf Henning kann nicht weiterfahren. So bilanziert das Hamburger Abendblatt den Schlagermove 2023. Unfall auf dem Wagen von Ballermann-Star Olaf Henning. Frau muss von Feuerwehr befreit werden. Ja, es war so, diese Frau, die war auf dem Wagen und ist da irgendwie auf dem Wagen, wollte sie so eine Treppe runtergehen und dann ist sie kopfüber eine Stunde in dem Wagen stecken geblieben und noch viel schlimmer, die Musik von Olaf Henning lief ja weiter. Das ist also das
Vorsicht, ja. Vorsicht beim inflationären Gebrauch von Rotkäppchen, würde ich sagen.
Ja, das ist richtig.
Ich fand
ja
allerdings die Meldung auch ganz interessant, weil das Schicksal der Frau wurde eher so beiläufig erwähnt. Das wirkliche Drama war, dass der Wagen nicht weiterfahren konnte. Da muss man auch mal Prioritäten setzen bei so einem Schlager-Move. Sag mal, wohnst du da nicht? Das ist
ja wie die Klimakleber.
Wohnst du da nicht direkt an der Strecke?
Ja, ja.
Dein bessere Leuteviertel da.
Ja, naja.
St. Pauli, ne?
Ich habe, hier sind ja drumherum wirklich tatsächlich die ganzen Hotels und ich habe die Stadt also mittags fluchtartig verlassen, aber in erster Linie, um meiner Mama zu helfen, die mit Mittelfußbruch zu Hause sitzt.
Und ist sie in Kastrop vom Wagen gefallen?
Bei
Ike Hüftgold?
Ja, die ist bei Ike. Jetzt kommen wir es ja, liebe Mama, du weißt, irgendwann kommt die Wahrheit immer raus. Sie ist bei Ike Hüftgold und zwar beim Dreh des letzten Musikvideos ist sie von der Box geflogen.
Mann.
Und hat sich dabei den Mittelfuß gebrochen. Ja. So ist absolut richtig. Das ist die ganze Wahrheit. Und ich habe mir dann einfach gestern, also am Samstagmittag gedacht, ganz ehrlich, Leute in beschissenen Klamotten und Kackmusik, na das, da gehe ich, da fahre ich doch ins Ruhrgebiet. Das ist das Original. Dafür muss ich nicht nach Hamburg zum Schlagermove. Ne?
Und, aber die haben sich wenigstens alle anständig benommen da, ne?
Ja, ja, im Gegensatz zu diesem Rap-Festival, ne, in München war das ja, glaube ich, wie hieß Steino, dieses Ding?
Rolling Loud oder so ähnlich.
Ja, 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 das und ist eigentlich aus Florida, ein riesiges Rap-Festival, mehr als 40.000 Besucher und ein Satz, den fand ich wirklich sehr, sehr interessant und zwar wird die Polizei zitiert, die Besucher seien bemerkenswert aggressiv gewesen.
Ja, tja. Aiwanger, wir holen uns den Rap zurück von denen da oben, ne?
Genau, genau, ja, ja. Natürlich, genau. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Wir holen uns die Demokratie zurück. Genau, ja, 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 ja.
Ja, mein Sohn, der ist ja Schlagzeuger in einer Band. Ich finde das total peinlich, in irgendwelchen Podcasts Werbung zu machen, aber die Band heißt Udo Butter und das Team und ist ganz großartig. Und der sagt, als Schlagzeuger hat er natürlich den Vorteil, dass er die Musiker alle als so eine Vierer Abwehrkette vor sich stehen hat. Also er muss sich da jetzt nicht so viel Sorgen machen. Stimmt. Aber die haben tatsächlich Schiss inzwischen auf der Bühne. Da gibt es den Fall einer amerikanischen Rapperin, die hat ein Handy ins Gesicht gekriegt.
Ja, ja.
Baby
ja.
Rexha. Und die musste ins Krankenhaus. Und also erstens mal, wie bescheuert muss man sein, dass man ein Handy wirft? Weil es ist ja relativ einfach rauszukriegen, wer es war.
Das ist richtig. Ja.
Aber ja, hey, Entschuldigung, also Unterwäsche, Teddybären, Rosen, alles das, was ich bei Howard Carpendale damals auf die Bühne geworfen habe, das ist ja noch okay, aber...
Oder wie Asche? Asche, der verstorbene Mutter auf dem Pink-Konzert?
Hammer, oder?
Ja.
Was soll der Scheiß?
Hätte Keith Richards das Ding auf der Bühne gehabt, hätten wir alle gewusst, was damit passiert wäre.
Du meinst wie All About Mary.
Und dann hätte natürlich Keith Richards als Antwort gesagt, höchstwahrscheinlich war ich irgendwann in deiner Mutter, jetzt ist deine Mutter in mir. Ist doch nur fair. Ne?
Das Kleingedruckte.
Schmerzensgeld für Pocher. Na endlich! Dann wurde auch mal langsam Zeit. Jeder, der die letzten 20 Jahre diesen Mann, aber nein, es ist gar nicht so, wie man es erst denken könnte. Der WDR sagt, Pocher bekommt Schmerzen, nicht wir.
Das
also
ist
so anders. Das
so
Landgericht Frankfurt hat dem Comedian Oliver Pocher insgesamt 50.000 Euro an Schmerzensgeld und Entschädigung zugesprochen. Hintergrund ist ein Schlag ins Gesicht, mit dem der Rapper Fat Comedy Pocher angegriffen hatte. Ja, es gab ja diesen Boxkampf, da saß in der zweiten Reihe saß Klaus Strunz von der Bild, in der ersten Reihe saß ein völlig konsternierter Christoph Daum, der war was denn hier los? Also, ja. Und Pocher hat aus dem Nichts eine derbe Backpfeife bekommen von einem, ich glaube, man darf ihn so nennen, geistig und wirklich komplett abwesender Typen namens Fat Comedy, der also auch die Art, also
der hat das dann
seine
auch
Definition von Comedy auch irgendwie.
Der hat das dann aber auch noch so ganz, ganz stolz auf YouTube gepostet, ne?
Ja, ja.
Und da fragt man sich, hat er mit den Werbeeinnahmen vielleicht mehr gemacht als 50.000?
Tja.
Aber gut.
Ja.
Ich gönn's Oliver Pocher nicht so richtig.
Aber dafür finde ich, also da muss ich sagen, also ich bin jetzt auch kein Riesenfan seines Schaffens, aber dafür eine gepflastert zu bekommen aus dem Nichts, finde ich 50.000 Euro Schmerzen. Geld absolut in Ordnung, weil also da sind ja damals dann auch die seltsamsten Sätze gefallen, so im Sinne von ich lehne Gewalt grundsätzlich ab, aber und das ist natürlich schon der größte Schwachsinn. Ja,
absolut.
So.
Bist du schon mal bedroht worden?
Ja, ich bin schon.
Auf der Bühne oder von der Bühne?
Nee, von der Bühne nicht, aber ich bin schon mal von Heavies verprügelt worden, die es damals noch gab. Ja, die haben mich vermöbelt und natürlich zuvor das von meinem älteren Bruder, 6 Jahre älterer Bruder, hallo Andi, der hat mir eigentlich in den ersten Lebensjahren so viel das Kissen aufs Gesicht gedrückt, dass ich teilweise ganze Sommer gar nicht miterlebt habe.
Mein Bruder, lieber Klaus, jetzt muss die Wahrheit mal ans Licht, hat mit mir immer Muskelreiten gemacht. Kennst du das? Wenn er sich
ja, klar,
so auf den Brustkorb setzt und dann mit den Knien in die Bizeps rein, das ist richtig, richtig böse, aber es stellt natürlich fürs Freibad.
Woanders ist es auch beschissen.
Hajo, du warst in
Masuren.
Da spinne ich jetzt, ich hab's doch gerade noch angekündigt, da kommt doch hier Masuren, da kommt doch auch der große Wolf von Lojewski her, fällt mir mal ein.
Ja, kommt
wie war's denn dort?
Gräfin Dönhoff her, also wir waren da tatsächlich auf den Spuren der Ahnen meiner Frau, die Oma ist da geboren und dann stehst du da halt auf so einer Scholle, sieht da nichts aus und die Emotionen wollen sich auch nicht so richtig einstellen, weil das erinnert eigentlich nichts mehr an früher. Aber mir war sowas von gar nicht klar, was in diesen Masuren alles los war. Ne? Also dieser ganze Ostpreußen-Schnickschnack war ja damals bei den Nazis auch schon so Homeland und Heimat und das deutsche Wesen. Also da sind die in jede Richtung immer die Armeen durchgezogen, der Deutschorden, nachdem die in Jerusalem schon vor 1000 Jahren nicht zum Zuge kamen, die sind dann da für die katholische Kirche mal eben durch und haben die da christianisiert, so eine historische Gruppe Wagner praktisch, ne, im Namen des Herrn und so. Also das ist dieses ganze Romantische, so von wegen Siegfried Lenz, so zärtlich war Sulaiken, das war schon ganz schön grob da. Und ich finde ja, das muss ich auch mal selbstkritisch sagen, ey, wir kennen jeden Strand in Italien und jedes Auslandrestaurant in Südfrankreich, aber ich weiß so wenig über dieses ganze osteuropäische kulturelle, geschichtliche und ja, so Luftlinie litauische Grenze 50 Kilometer, Luftlinie Kaliningrad, was Russland ist, 50 Kilometer, Belarus 80 Kilometer, also alles in der Nähe. Ne?
Also hören Sie mal, Herr Schumacher, eins möchte ich mal sagen, Sie kennen vielleicht jeden italienischen Strand, ich ja nicht. Ich bin ja vor 20 Jahren in Hannover geblieben.
Also okay, wir kennen jeden Maschsee-Strand, aber trotzdem, also ich habe mal wieder gelernt, ich weiß, dass ich nichts weiß.
Das gibt's doch gar nicht.
TV-Moderator soll Teenager sexuell eindeutige Fotos abgekauft haben. BBC suspendiert Mitarbeiter, das berichtet T-Online. Skandal bei der BBC, ein Moderator soll einer Minderjährigen Fotos mit sexuellem Inhalt abgekauft haben. Von dem Geld kaufte diese sich Drogen. Ja, also die Sun hatte das berichtet, dass der Moderator einem Mädchen über mehrere Jahre mehr als 35.000 Pfund überwies und sie ihm im Gegenzug Bilder schickte. Zu Beginn soll das Mädchen nach Angaben der Sun 17 Jahre gewesen sein, mittlerweile sei sie 20 Jahre alt. Nach Aussagen der Mutter soll das Mädchen von dem Geld Crack und Kokain gekauft haben. Und die Mutter wurde auch darauf aufmerksam auf das Ganze und hat dann die BBC angeschrieben und hat gesagt, um Gottes Willen, bitte sehen Sie zu, dass diese Zahlungen eingestellt werden. Meine Tochter kauft sich dafür Drogensucht, die wird finanziert. Jetzt ist gerade in UK die Hölle los, weil dieser BBC-Moderator zwar suspendiert ist, aber der Name ist noch nicht bekannt. Und jetzt wird natürlich das ganze Land, wahrscheinlich sind die britischen Buchmacher schon wieder auf Hochtouren.
Wer war es?
Wer ist es denn?
Ja.
Wer war es denn nun? Piers Morgan kommt nicht in Frage.
Mhm.
Der wäre natürlich ansonsten sofort schuldig gewesen. Aber irgendwann wird es sich doch sowieso klären, weil wenn dann erstmal so eine Woche ins Land geht, irgendwann bemerkt man ja auch, wer fehlt.
Absolut. Ne?
Also, oder? Keiner will jetzt momentan Urlaub machen oder irgendwie, weil die sagen, ey, wenn ich jetzt Urlaub mache, die denken ja alle, ich bin auch einer von den Suspendierten. So, jetzt setz mich bloß ein. Ja.
Komische Dinge passieren auf dieser Welt. Mhm. Ich komme damit nicht so richtig klar. Ja. Ich meine, was wäre, wenn die sich Louis Vuitton-Handtaschen gekauft hätte? Hätte die Mutter dann gesagt, das ist okay? Oder also,
war
das
jetzt nur, ne? Also sag mal so, eine Louis Vuitton-Handtasche lässt dann im Zweifel vielleicht ein bisschen lächerlich dastehen, aber sie ist jetzt zumindest noch nicht gesundheitsgefährdend. Möglicherweise für das Tier, aus dem die Handtasche gemacht ist. Aber also es ist schon ein komplett irrer Vorgang, muss man sagen.
35.000 Pfund, ey.
Ja. Aber es natürlich belegt auch das, was wir dann und wann schon mal vermuten durften, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, teilweise auch nicht unfehlbar sind. Das sind wir mit einiger
Wobei
Überraschung
wir
zur
immer wieder versuchen, diesen Eindruck zu erzeugen.
wir halten uns ja auch wacker ran. Aber einen müssen wir da noch ansprechen, der hat es auch nicht so ganz hingekriegt.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Sarah Brady, Narzisst und Frauenfeind. Jonah Hills Ex-Freundin wirft Schauspieler emotionalen Missbrauch vor. Das berichtet der Stern. Sie habe lange Zeit unter den Folgen ihrer Beziehung mit Schauspieler Jonah Hill gelitten, erklärt Sarah Brady. Jetzt postete die Surferin Screenshots von ihren SMS-Nachrichten, die beweisen sollen, wie Hill sie manipuliert habe. Selbstverständlich, das gehört heutzutage zum guten Ton, dass man private Kommunikation bei Instagram postet. Das ist klar. Es ist aber auch ein bisschen seltsam, was Jonah Hill während der gemeinsamen Zeit ihr so geschrieben und was er da für Anordnung gegeben hat. Unter anderem hat er sie angewiesen, Fotos von sich, auf denen sie im Bikini ist, von ihrem Instagram-Profil zu löschen. Er erwarte außerdem, so die nicht verifizierten Nachrichten, die seine Ex-Freundin geteilt hat, dass sie nicht mit fremden Männern surfe. Also das war schon so ganz kurz vor Al-Nur-Moschee, was man da so gelesen hat.
Stinknormaler patriarchalischer Besitzanspruch, würde ich sagen. Ja. Aber ist das jetzt tatsächlich emotionaler Missbrauch oder ist diese Frau nicht alt genug zu sagen, sag mal, Alter, du hast wohl nicht alle Latten im Zaun, leg dich gehackt.
Ja, also, das mit dem Begriff emotionaler Missbrauch und Manipulation, also was ist der emotionale Missbrauch und die Manipulation? Wo beginnt das und wo endet das?
Ja, und wo gibt es auch sowas wie eine Pflicht zur Selbstfürsorge, dass man sagt, und zwar egal ob Mann oder Frau, ich meine, solche SMSen hätten ja auch andersrum von einer Frau an einen Mann kommen können. Ich will nicht, dass du mit anderen Frauen surfst. Oder ich möchte nicht, dass du in diesen wahnsinnig engen Badehosen pausenlos auf Instagram rumspringst.
Also es ist natürlich uncool und unlässig und auch unangenehm eifersüchtig, aber jetzt auch noch nichts, wo man sagen würde.
Man sich halt.
Genau.
Zumal da lag ja offenbar wohl keine wirtschaftliche Abhängigkeit vor oder irgendwie sowas, also kein Erpressungsfall. Und insofern, kann ein Mensch doch einfach mal aufstehen und sagen, leck mich.
Naja, kannst du da, wie man so schön sagt, relaten? Bist du eifersüchtig? Fühlst du dich da angesprochen?
Wenn du mit Feldenkirchen immer so rummachst, das tut mir schon weh.
Ja, aber hast du mal diese Wimpern gesehen,
ja,
Mario?
Ja, ist schon wahr, aber ich finde, du solltest Menschen nicht nur nach Äußerlichkeiten beurteilen.
Ich bin jetzt in einem Alter und ich habe auch einen finanziellen Status erlangt, wo ich mir das alles erlauben kann.
Schickt Markus
und das
dir Fotos auch nicht eigentlich?
Ja, selbstverständlich.
Okay.
Selbstverständlich.
Na, mir auch.
Also alleine diese ganzen Penisstudien, die Markus Feldenkirchen und ich öffentlich durchexerzieren, was glaubst du denn, wofür das alles ein Code, eine Chiffre ist?
Emotionaler Missbrauch.
Naja, aber eins noch zum Thema Jonah Hill, und das finde ich auch interessant. Jonah Hill hat ja sehr, sehr viel Liebe bekommen für seine Doku, die seine Zeit mit seinem Therapeuten dokumentiert und seine Prozesse und die Gesprächstherapie.
War das vor oder nach den SMSen?
Das weiß ich ehrlicherweise nicht ganz genau. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es währenddessen war. Und da wird natürlich auch wieder so ein bisschen die geistige Schlichtheit des Publikums aufgezeigt, die einerseits ist natürlich toll finden, wenn jemand sich öffnet und über seine Probleme spricht und dann öffentlich sich therapieren lässt, aber dass es halt eben auch Dinge gibt, die Therapiebedarf aufzeigen und dass natürlich auch der zu Therapierende ein paar Charaktereigenschaften hat, die er möglicherweise ja sogar therapieren möchte, weshalb er da sitzt, das wird dann nicht akzeptiert. Da ist er dann am Ende natürlich nur das manipulative Schwein, dass diese Dinge aber unmittelbar zusammengehören, das wird dann an dieser Stelle dann vielleicht auch möglicherweise mal ganz gerne unter den Tisch fallen gelassen. Finde ich dann auch manchmal ein bisschen seltsam und sehr kurz gesprungen.
Und dann sind wir wieder bei dem Thema, das Veröffentlichen privater Nachrichten ist einfach eine ziemlich bescheuerte Angewohnheit, weil niemand kennt den Kontext, niemand weiß, wie es wirklich passiert ist und tja, ich tue das nicht.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Wer ist Thomas Heilmann? Für mich ist der Bundestagsabgeordnete der CDU eine Art Held. Vergleichbar mit einem Mann, der einen ins Unglück rasenden D-Zug stoppt. Heilmann ist 58, hat 4 Söhne mit seiner Partnerin. Er hat den Zug gestoppt mit seinem Menschenverstand. Er ist Jurist und gescheit, aber er ist nicht gescheit genug, um 3000 Seiten Gesetz übers Wochenende zu lesen. Deshalb klagte er beim Bundesverfassungsgericht. Ich brauche Zeit, um die Schwächen des Gesetzes aufzuzeigen und zu ändern. Das höchste Gericht gab ihm recht. Warum ist er für mich ein Held? Er stellte sich der eiligen Hetze der Ampel entgegen, dem Holterdiepolter. Für mich ist er ein Mann, der sagt, bis hierher und nicht weiter. Er breitete die Arme aus. Zug bleibt stehen. Er will Zeit. Zeit zum Nachdenken. Denken ist sein Hobby. Er investierte in Start-ups. 4 Jahre war er Justizsenator in Berlin. Er führte drastische Strafen für ein für liegen gelassene Hundescheiße. Von Thomas Heilmann werden wir noch viel hören. Er ist der interessanteste Mann in der CDU. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner, wo plötzlich die Hundescheiße herkam. Faszinierend, oder? Toll.
Ja, als Berliner Justizsenator war jetzt nicht so auffällig.
Stimmt, ja.
Hat dafür gesorgt, dass hier das Artemis von einem SEK.
Was?
Ja, hier dieser
unfassbar.
Riesen
Saunakluff.
Ja, ja, ja. Und hinterher kam raus als einzige Verfehlung, also sie suchten da nach Beschäftigungsverhältnissen, die nicht in Ordnung sind und sowas. Hinterher kam, glaube ich, als einziger Vorwurf raus, dass Orangensaft tatsächlich nur Orangennektar war. Also Orangen, das war der Erfolg des Justizsenators Heilmann. In Wirklichkeit muss man einfach auch mal sagen, das ist natürlich eine Schwäche von Friedrich Merz. Ne? Eigentlich hätte Merz ja als Oppositionsführer da reingemusst. Also ich finde,
ja,
Heilmann
hat Angst, sich auf die Nase zu legen.
Die Partei, Merz musste ja, wogegen musste der denn wieder sein? Gegen Gendern oder so?
Ich glaube, ja.
Und da sind wir wieder beim Thema, ne? Sich einfach mal um Inhalte kümmern, hilft total.
Total. An dieser Stelle übrigens noch ganz kurze Beileidsbekundung. Ich habe gelesen, dass mein ehemaliger Erdkunde- und Sportlehrer Jupp Forst gestorben ist. Oh. Eine Kugelstoßlegende, mehrfacher deutscher Meister, super Typ. Richtig geil, fällt mir nämlich gerade ein, weil kurz vor den Sommerferien hat er den Medienwagen reingeschoben und dann haben wir nämlich erstmal schön Bud Spencer-Filme geguckt in der letzten Stunde vor den Sommerferien. Und zwar, und das fand ich echt geil, der hatte eine VHS-Kassette, wo er nur die Prügelszenen zusammengeschnitten hatte.
Sag mal, und hat der bei den Bundesjugendspielen, wir hatten einen Sportlehrer, der hat dann von dem Maßband immer so einen halben Meter in die Hand genommen, damit die Weite besser aussah.
Interessant, ja. Aber der war ein Hühne, ne? Jupp Forst, Hühne, wie gesagt, Kugelstoß, Legende, super Typ. Und der hat mich und auch andere, wenn wir zu spät zur Erdkunde kamen, hat er die erstmal 20 Liegestütze machen lassen.
Und du hast gesagt, war zu wenig?
Ja, natürlich, selbstverständlich.
Klar.
Ich habe gesagt, leg dich mal schön noch bei mir mit auf den Rücken. Ja, und jetzt
und die
leider,
Kugel noch im Mund.
Ja, leider verstorben. Legende vom ASG. Also, was soll man da sagen? Rest in peace.
Aber, du, jetzt bringt er Petrus Kugelstoßen bei. Ist doch auch ganz lustige Vorstellung eigentlich.
Also stimmt, das ist auch schön. Wenn der, genau, das ist auch eigentlich schön. Ne? Wenn man irgendwann später am Himmel eine Sternschnuppe sieht, dann ist es einfach eine Kugel, die er in die Atmosphäre gestoßen hat.
Die verglüht.
Und an dieser Stelle noch ganz herzlichen Dank an Niki Fränking. Sie weiß wofür. Sie hat sich wirklich in den letzten Tagen förmlich wund geschnitten und hat für uns die Live-Folge geschnitten und dieses und jenes gemacht. Das sei an dieser Stelle auch nochmal erwähnt. Ganz herzlichen Dank.
Für die Nikis dieser Welt.
So ist es nämlich. Hajo, ich danke dir ganz herzlich. Du musst noch arbeiten. Du musst noch kolumnieren für die Funke Mediengruppe. Und ich freue mich auf den Mutmach-Podcast. Wir mit euren Summer-Specials. Das ist ganz fantastisch.
Wo du erzählst, wie deine erste unbegleitete Reise nach Lloret de Mar mit den legendären Rainbow Tours war.
Genau,
ich habe
so
sehr gelacht.
War es.
gut,
bis bald.
Schönen
ciao,
Sommer.
Ciao. Auch so. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanier. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.